Herzlich willkommen im Club Malte, dem Interviewformat von Codes und Schmerzlos. Wir sprechen über Technologien, die die Welt verändern, Menschen, die uns begeistern oder über das, was uns sonst in unserer digitalen Welt gerade bewegt. Viel Spaß im Club Malte! Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club Malte im Podcast von Codes und Schmerzlos. KI ist in aller Munde und alle sprechen darüber. Deswegen machen wir das jetzt auch wieder. Fast täglich erscheinen neue Tools und neue Anwendungen. Aber wie integriert man das eigentlich in den Arbeitsalltag? Also man lernt Prompts und man lernt hier was. Aber so richtig den Anpack zu finden, wie klappt das? Dazu habe ich jetzt Niklas eingeladen. Er ist bei uns im AI-Hub tätig. Und ja, ich begrüße dich. Toll, dass du heute mein Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und ja, stell dich gerne mal vor. Was machst du? Was ist deine Rolle bei der REWE Digital? Und ja.
Sehr, sehr gerne. ich bin Niklas. Und ich bin noch gar nicht so lange bei der REWE Digital, und zwar erst seit Oktober 2025, also noch kein Jahr, und arbeite dort im, wie du schon gesagt hast, AI Hub und auch beim Team AI Transformation im Bereich Research und Innovation. Okay. Da hattest du ja auch, glaube ich, schon ein, zwei Gäste mal da, zum Beispiel die Annika Lorenz habe ich hier schon mal gehört.
Ja, ja.
Und ich meine, ich kann ganz kurz einordnen, der Bereich Research and Innovation beschäftigt sich ja schon sehr, sehr lange mit großen KI-Themen. Also vielleicht hat schon mal jemand vom REWE Pick and Go gehört, so in der Luxemburger Straße, also der erste Supermarkt, wo es keine Kassen mehr benötigt, weil quasi automatisch erkannt wird, was du kaufst, was du mitnimmst. Der Lieferbot ist gerade ein Pilotprojekt, also die letzte Meile, autonomes Fahren vom Supermarkt nach Hause. Mhm. All das sind riesen KI-Projekte. Und bisher brauchte man dafür natürlich auch immer sehr viele KI-Experten, Computer Vision Spezialisten, Data Engineers und so weiter. Ja. Und das hat sich, wie wir alle wissen, vor ein paar Jahren geändert. Mhm. Und zwar am, wann war's? 30. November 2022, glaube ich.
Weißt du auswendig?
Ja. Sage ich in vielen Vorträgen.
Ja, deshalb. Das ist gut. Damit kann man immer ein bisschen punkten.
Genau, genau. Weißt du denn, was da passiert ist? Muss ich hier direkt didaktisch.
Du darfst dich jetzt hier nicht didaktische, ins Boxen jagen. Moment, was hast du jetzt gesagt? Oktober?
30. November 2022. 2022. Hörer können ja mal mitraten.
Ja, die können mitraten. Und ich oute mich als schon wieder Nichtswissende, aber ich probiere mein Glück, und zwar vielleicht Veröffentlichung von REWE GPT?
Nicht ganz, aber sehr, sehr nah dran. Das war ein bisschen später. Ich gebe dir noch eine Möglichkeit, das ist davor schon. Ohne das hätte REWE GPT gar nicht entstehen können.
Testversion von Microsoft Copilot?
Auch sehr nah. Ich löse es mal auf. Es ist quasi der Release von ChatGPT gewesen.
Ah, okay.
Der Release von ChatGPT ist jetzt auch schon fast 4 Jahre her, also auch schon eine Weile. Und ich glaube, das war ja eigentlich nur so ein Testballon. Das war ja gar nicht, das Produkt sollte ja gar kein großes Produkt werden, eigentlich von OpenAI. Die wollten ja einfach nur mal so testen, okay, vielleicht ist so ein kleine Research-Preview, vielleicht kriegen wir ein bisschen Kundenfeedback, und dann ist ja komplett explodiert die Nutzung. Ja. Und seitdem beschäftigen sich sehr, sehr viele Unternehmen und sehr viele Leute mit KI und merken, okay, es ist nicht mehr nur ein Expertenthema, sondern jetzt mit generativer KI kann jeder Mitarbeitende, jede Privatperson irgendwie was mit KI machen, KI was abgewinnen. Und daraus ist eben der Hub entstanden, um eben Mitarbeitende zu befähigen, Mitarbeitende mitzunehmen auf dem Weg, wie sie KI, sag ich mal, sinnvoll in ihrem Arbeitsalltag einsetzen können.
Ja, super. Vielen Dank für die Einordnung und auch den Test. Das bringt hier ein bisschen Leben in die Runde. Genau, ich habe es aber gar nicht so schnell geschaltet. Ich dachte, es hat was mit der REWE Group oder mit der REWE Digital
zu tun. Du warst ja auch sehr nah dran.
Okay, ja gut. Aber nochmal gut davon gekommen, würde ich sagen. genau.
Ich habe noch 5 Quizfragen vorbereitet.
Hast du noch?
Nein, ah, ja. Spaß.
aber vielleicht habe ich ja welche für dich. Mal schauen.
Vielleicht das.
genau, also du hast es ja gerade ein bisschen eingeordnet und auch nochmal deine Rolle erklärt. Wie war es denn für dich persönlich? Also wann bist du das erste Mal auf KI oder generative KI gestoßen? Und hast du da direkt das Potenzial erkannt oder wie war das für dich?
Tatsächlich bin ich das erste Mal in meinem Bachelorstudium Cognitive Science, damals in Osnabrück. Ich weiß, dass du die Stadt auch ganz gut kennst.
Ja, ich kenne die Stadt auch ganz gut. Ich habe auch schon, die den Podcast oft hören, wissen auch, dass ich Westfälin bin und zwischen Münster und Osnabrück meine Heimat, dass sich da meine Heimat befindet.
Also ich habe auch sehr, sehr, sehr viele positive Erinnerungen zu Osnabrück. Ja? Also die Stadt gefällt mir sehr gut. Mein Studium gefiel mir dort sehr gut. Und da habe ich eben Cognitive Science studiert und ich bin dann im zweiten Semester, ich glaube, das war das Sommersemester 2019, hatte ich meinen Kurs Introduction to Artificial Intelligence. Und nach diesem Semester war mir klar, dass ich nie wieder etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun haben will.
Ach so. Ja.
Das war ganz schlimm. Das war so ein akademischer Kurs für alle Entwickler da draußen. Wir haben mit der Programmiersprache Prolog gearbeitet. Das ist wirklich so eine ganz furchtbare, so logische Programmiersprache, wo irgendwie das Ziel war, den Studenten beizubringen, wie so logische Systeme funktionieren. Aber es war so langweilig und anstrengend, dass man danach das Gefühl hatte, dieses Thema lass mich damit in Ruhe.
Oh je, okay. Und du hast aber trotzdem zurückgefunden, oder?
Ich habe dann in meinem Master habe ich zurückgefunden zu dem Thema, weil mich hat dann auch Kommilitonen gesagt, es gibt diesen super coolen neuen Kurs, der ist von Studenten organisiert. Der hieß dann, jetzt wieder Nerdsprache, Implementing Artificial Neural Networks with TensorFlow. Und das war eben sehr angewandt, auch eine Sprache, die heute noch viel verwendet wird oder ein Framework in der Entwicklung. Und wo man dann eben wirklich diese neuronalen Netze, auf denen heute auch so die großen Sprachmodelle beruhen, einfach so selber programmiert hat und selber einfach herausgefunden hat, wie mächtig dieses Werkzeug ist. Und da gab es noch kein ChatGPT. ChatGPT kam dann, glaube ich, während meines Erasmus-Semesters in Wien, auch eine wunderschöne Stadt. Und da hatte ich dann tatsächlich auch einen Kurs zu NLP, also Natural Language Programming, also quasi diese großen Sprachmodelle zu programmieren.
Ja.
Und als dann ChatGPT rauskam, gab es tatsächlich gerade so einen Kurs zu diesen Transformer-Modellen, die dann dahinter gesteckt haben. Es war sehr, sehr cool, weil man direkt im Detail so einsteigen konnte. Wie funktioniert eigentlich dieses GPT-Modell? Was passiert da im Hintergrund? Ja.
Cool.
Genau. Und dann war es so groß, dass ich mir gedacht habe, vielleicht beschäftige ich mich doch
noch
weiter damit.
Noch weiter, ja. Ja, ja. Hat sich ja auch ergeben, dass das Potenzial hat. Und ich finde es mega cool, wie du über dein Studium sprichst. Also selten jemand gehört.
Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
Ja.
Also falls jemand nochmal studieren will, Cognitive Science in Osnabrück, sowohl im Bachelor als auch im Master.
Ja.
Thumbs up.
Okay, alles klar. Empfehlung geht raus. Ja, super spannend. Und genau, du hast jetzt viel über dein Studium gesprochen und beschäftigst dich ja jetzt auch beruflich damit. Nutzt du es auch privat?
Tatsächlich sehr viel, ja. Mhm. Was eigentlich ungewöhnlich für mich ist, weil ich führe eigentlich ein sehr analoges Leben.
Mhm.
Also ich habe eigentlich fast kein Social Media, nur LinkedIn beruflich.
Ja.
Ich habe kein Smart Home, ich habe kein Kindle oder so. Ich präferiere einfach so echte Bücher. Und so Kram. Also deshalb, ich bin jetzt nicht so mega digital, aber bei KI finde ich so nützlich. Also ich habe auch irgendwie ein privates Claude-Abo und teste halt mal unterschiedliche Sachen. Ich habe mal für meine Schwiegermutter, die hat einen YouTube-Channel, ein Tool gevibe-codet, mit der sie quasi dann automatisch so Thumbnails und Übersetzungen, weil das ist alles auf Farsi, sie ist Perserin, also alles übersetzt und dann so automatische Untertitel und sowas generiert. Das geht ja alles mit KI.
Wie cool ist das denn? Und das hast du einfach privat gemacht?
Das habe ich privat für sie erstellt.
Hammer.
Also KI ist wirklich, insofern kann, glaube ich, sehr viele heutzutage so ihre eigenen Unternehmer werden, weil das einfach KI so diese Kompetenzen, was früher immer so eine krasse Kompetenzwall war, wo man irgendwie 3 Jahre für studieren musste, kann man sich mittlerweile sehr gut mit KI selbst beibringen, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Ja, und die Hürden auch irgendwie geringer sind. Also ich merke das bei mir auch.
Ja.
Ich bin auch normalerweise Late Adopter und auch nicht so digital. Aber bei KI ist es irgendwie was anderes. Also ich merke das bei mir auch. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Aber ich nutze auch viel ChatGPT, also privat auch. Und ja, in allen möglichen Lebenslagen und habe auch für mich gemerkt, dass das super funktioniert und auch sehr hilfreich ist. Aber ja, gut, man muss natürlich auch ein paar Dinge beachten, aber ich glaube, genau, da kommen wir ja später nochmal dazu. Jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, auch in berufliche Themen, auch das, was vielleicht KI oder generative KI mit unserem Unternehmen zu tun hat. Also es gibt das AI Hub, alle sprechen darüber. Was würdest du so aus der Kalten sagen, wo stehen wir mit generativer KI im Unternehmen?
Im Unternehmen, bei Rewe.
Ja.
Wie sagt man so schön in der Wissenschaft immer, da müssen wir differenzieren.
Das ist eine Grauzone, oder?
Nein, ich würde sagen, wir haben sehr unterschiedliche Bereiche. Wir sind ja ein Riesenunternehmen. Und wir haben auch so ein KI-Framework, wonach wir das so einsortieren. Und da unterscheiden wir eigentlich so zwischen so Kerngeschäft, also so Lebensmittelhandel spezifischen Themen. Ja. Und da würde ich sagen, sind wir absolute Vorreiter und Innovatoren und auch schon länger, als es jetzt ChatGPT und generative KI gibt, weil wir uns einfach schon lange damit beschäftigen, sowohl bei Research and Innovation, habe ich ja eben schon so ein paar Beispiele genannt, aber auch so der Bereich Analytics, dann von Rewe Handel Deutschland beschäftigt sich natürlich damit, wie können wir KI, Machine Learning und so weiter nutzen, damit das Kerngeschäft effizienter wird, innovativer wird und so weiter. Da sind wir extrem weit vorne.
Ja.
Und ich glaube, das wissen auch die Kunden auf dem Markt, dass Rewe ein extrem innovativer Lebensmittelhandel ist. Und die anderen beiden Bereiche, das ist so einmal so dieses generische Unternehmensbereiche, das ist halt das, was jedes Unternehmen hat, ne? Also irgendwie eine IT, einen Legal-Bereich, einen Kundenservice-Bereich, Finance und so weiter. Ja. Und da sind wir, würde ich sagen, so early Follower. Da schauen wir schon, dass wir am Zahn der Zeit sind, aber da müssen wir jetzt nicht wahnsinnig innovativ sein. Da haben wir das Gefühl, wir gucken uns mal so ein bisschen an, was funktioniert gut und springen dann mit auf. Kaufen gegebenenfalls auch mal fremde Lösungen, Softwarelösungen ein, müssen da jetzt nichts selber produzieren.
Ja.
Und dann haben wir auch noch den Arbeitsplatz der Zukunft. Das ist so ein bisschen dann die digitale Office-IT für Leute wie uns, die halt vor allem am Laptop arbeiten oder am PC und nicht jetzt unbedingt auf der Fläche im Markt.
Genau.
Und genau, da sind wir eigentlich ähnlich auch Early Adopter. Rewe GPT war ja dann, kam aus dem Bereich.
Ja, genau, da hatten wir Felix, Nils und Finn auch da, die was dazu erzählt haben.
Genau, Finn arbeitet ja auch genau in diesem Bereich von Innovation.
Ja, sehr spannend. Und auch das knüpft ja eigentlich an das AI-Hub an, oder? Also
ja, würde ich sagen. Also wir sind natürlich so ein bisschen querschnittsmäßig da drüber gelegt als Hub. Unser Auftrag ist als so eine Art Hub and Spoke, also so ein quasi so eine Idee, dass wir halt so einen zentralen Hub haben, aber dann so dezentrale Spokes in den unterschiedlichen Fachbereichen. Und der Hub koordiniert vor allem, der macht Blueprints, sammelt Wissen, geht in die Gremien, macht auch so Multiplikatorenprogramme wie eben das Ambassador-Programm, aber wirkt dann vor allem in die Spokes, in die Fachbereiche, weil die natürlich dann nochmal viel genauer wissen, was bei ihnen die Herausforderungen sind, was bei ihnen die Painpoints sind und so weiter.
Okay, und die Fachbereiche können dann mit den Ansprechpartnern oder Ansprechpartnerinnen bei euch aus dem AI-Hub, können die dann auch direkt zugehen? Mhm. Okay.
Genau, also über unsere E-Mail-Adresse können wir in die Shownotes packen.
Machen wir.
kann man uns jederzeit erreichen, auch über unsere AI-Community in Teams. Wir haben im Intranet unser Infoportal AI@Rewe. Da findet man auch ganz viele Infos zu allem, was quasi mit KI bei Rewe passiert. Wir haben unsere AI-Hub-Suite. Da findet man eben alle AI-Tools, die man nutzen kann. Es gibt nämlich noch viel mehr als Microsoft Copilot.
Ja.
Genau, da schalten wir eben ganz viele Infos drüber und geben natürlich auch Angebote zur Befähigung. Also wir haben Community-Formate wie unser Community-Update, unser AI-Spotlight einmal im Monat, wo wir uns eben neue Technologien angucken, auf Adoption gucken. Das Community-Update dann eher im Sinne von, was passiert bei uns in der Rewe-Community. Da stellen dann sehr viele Fachbereiche ihre neuen KI-Use-Cases und so weiter vor.
Ja, und also du hast gerade schon von der Community gesprochen. Das ist nochmal was anderes als das AI-Hub, oder? Also die AI-Community.
Genau, die AI-Community ist ein Format des AI-Hubs. Also wir moderieren quasi diesen Kanal. Das meine liebe Kollegin Leonie moderiert den und ist quasi administrativ verantwortlich. Aber Über die Community geben wir auch eben ganz viele News raus, kündigen auch unsere Formate an, machen auch mal so Spiele mit den Leuten. Also jetzt, glaube ich, zur WM hatten wir so ein kleines Gen-AI-Spiel mit so, gibt ja immer diese Fußballkarten. Und
diese Panini.
Genau, genau. Und das und ging quasi darum, wer die coolste Fußballkarte von sich erstellen kann mit Gen-AI. Und der Gewinner jetzt, wird jetzt bald bekannt gegeben.
Ja, spannend. Ich merke schon, ihr habt ein Faible für Quiz. Oder für Quizze, ja. Sehr cool. Und genau, also dann hast du ja gerade erzählt, die AI-Community, da veröffentlicht ihr News und macht zum Beispiel auch kleine Spiele. Und wer kann da alles mitmachen?
In der Community kann jeder mitmachen. Also wirklich Rewe Group-weit ist das ein Teams-Kanal, wo jeder beitreten kann und auch jeder was posten kann, Fragen stellen kann, interagieren kann, engagen kann. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Hub als Scope vor allem Handel Deutschland hat. Also der ist, ursprünglich war das tatsächlich nur Rewe Digital. Dann seit letztem Sommer gab es eine Verbindung noch zu den Kollegen von ICE, AI Strategy und Enablement von Analytics.
Ja.
Und jetzt ist es quasi ein gemeinsamer Hub. Das ist dann quasi unter der Leitung von Julian Menenö.
Ja.
Und jetzt machen wir gemeinsam Projekte, aber wir haben schon einen Scope für Rewe Handel Deutschland, unsere Projekte umzusetzen. Ja. Wir haben manche Sachen wie die Community, dann Rewe Groupweit gelten, aber die meisten Formate richten sich an Handel Deutschland.
Okay, alles klar. Und wird das genutzt? Also jetzt, wenn ich Richtung AI Community schaue, ne, mit dem Teams-Kanal, der Groupweit ist, connecten sich da die Leute? Geht es da, sag ich mal, rund in dem Chat?
Also ich würde sagen, der Community-Kanal ist vor allem einfach für entweder Fragen von Leuten, die sie da reinstellen, oder eben auch Ankündigungen von uns.
Ja.
Die Community-Formate sind eigentlich immer sehr gut besucht. Also uns AI Day, den wir jetzt Anfang des Jahres hatten, da hatten wir über 3000 Leute, die da zugeschaltet haben. Unsere Spotlights sind einmal im Monat, sind auch meist so zwischen 300 und 400 Leuten.
Ach, Wahnsinn.
Community-Updates sind meistens über 1000.
Spannend. Ja, da sieht man wieder, wie beliebt das Thema ist und ja, wie viel Interesse und Nachfrage auch danach besteht, ne? Genau, du hattest auch gerade gesagt, in dem Chat, also im AI-Community-Umfeld werden viele Fragen gestellt. Was sind Fragen, die dir immer wieder begegnen?
Fragen, die mir immer wieder begegnen. Ich glaube, ganz oft die Frage nach den Tools.
Mhm.
Welche Tools einem zur Verfügung stehen, was man auch darf und was nicht.
Mhm.
Wie gesagt, da nochmal der Hinweis, die meisten von diesen Fragen, da findet ihr Antworten zu im Infoportal, also eben an diesem im Intranet einfach mal AI@Rewe eingeben.
Ja.
Da ist dann zum Beispiel auch unser House of Rules verlinkt. Da stehen eben diese ganzen Fragen und Antworten, was darf man, was nicht.
Ja.
Da sind auch die ganzen Tools verlinkt und wie ihr darauf Zugriff bekommt und was die Kosten und so weiter.
Ja.
Also meistens hilft das schon. Und ich glaube, eine ganz häufige Frage, die mir in meinen Workshops oder Vorträgen gestellt wird, ist, wie kann ich das für mich verwenden?
Mhm.
Also das ist immer häufig dann sehr viel so generische und man hört sehr viel, aber was bringt das jetzt mir genau?
Ja, okay. Das würde auch mit dem, was ich gedacht habe, übereinstimmen, weil das spukt mir auch oft im Kopf rum. Und dann ist man sich irgendwie, weil alle darüber reden, ist man sich manchmal nicht so sicher, mache ich genug?
Mm.
Bin ich irgendwie hinten dran? Werde ich abgehängt? Was kann ich denn tun? Vielleicht nutze ich es irgendwie nicht genug. Ne? Und das zeigt ja auch irgendwie diese Reaktion, die die UserInnen da teilen oder die Fragen, die aufkommen.
Ja, ich glaube, es ist häufig so eine Mischung aus Begeisterung und Überforderung.
So
und auch so eine gewisse Fatigue manchmal, dass man das Gefühl hat, boah, das passiert so viel, ich habe keine Lust mehr. Ich habe da auch eine, und das geht wirklich jedem, das geht auch mir so.
Geht dir auch so.
Ich kann da so eine kleine Anekdote erzählen, wenn ich darf.
Ja, super gerne.
Ich war vor ein, zwei Monaten auf so einer KI-Konferenz in Berlin, The Dog. Und das war quasi invite only, da waren nur AI-Leads aus ganz Deutschland, aus ganz vielen deutschen Unternehmen, irgendwie vom Spiegel, von der Zeit, von Trumpf, von allen, sag ich mal, namhaften Unternehmen. und also will heißen, es waren eigentlich nur Leute, die sich tagtäglich in ihrem Berufsalltag mit dieser Materie beschäftigen und versuchen eben ihr Unternehmen auf dieser KI-Transformation voranzubringen. Mhm. Und am Schluss gab es eine sehr schöne Closing-Keynote von Felix Schlenter. Mhm. Und der hat da in die Runde gefragt, wer von euch fühlt sich überfordert beim Thema KI? Und jede Hand ging nach oben. Und das sind alle, wie gesagt, das sind alles Leute, die sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, seit Jahren nichts anderes machen. Mhm. Und es gibt keinen, der sich nicht überfordert fühlt. Also es geht uns allen so, es geht nicht nur euch so.
Das finde ich gut. Ich glaube, das ist auch für die Person, die das hören, gut zu wissen, dass man ein bisschen, dass man im gleichen Boot, dass man im gleichen Boot ist.
Ja, und er hat dann eben auch, er hat dann ganz schöne Metaphern gezogen. Er meint, ja, wir haben hier irgendwie, uns wird immer dieses wunderschöne Haus vorgezeichnet, was KI alles kann, dieses Traumhaus, was irgendwie mit KI gebaut wird. Und dann gucken wir bei uns ins Unternehmen und sehen diese riesen Baustelle von den ganz vielen Prozessen, von dem ganzen Legacy-Code, von den ganzen riesen aufgeblasenen Prozessketten, die sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben. Und wenn wir versuchen, da jetzt irgendwie KI drauf zu werfen, dann ist das zu kurz gegriffen.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir irgendwie eine Technologie, wo es noch keine wirklichen Best Practices gibt. Es gibt noch nicht wirklich, es gibt noch keine perfekten How-Tos. Es ist alles irgendwie so eine Landkarte, die so halb ausgemalt ist. Und man probiert ganz viel aus, aber man kann nicht so wirklich sagen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und es ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes so Pionierarbeit.
Ja.
Und dementsprechend kann man sich auch nie sicher sein, ob man so auf dem richtigen Dampfer ist.
Ja.
Und deshalb ist aber Community so wichtig, weil man dann einfach sich austauschen kann und allein dieses Gefühl von, ah, okay, dir geht's auch so.
Ja.
Also es wurde, glaube ich, dann auch gesagt, es fühlt sich weniger wie eine KI-Konferenz an, als wie so eine Selbsthilfegruppe. Weil man einfach so relaten kann zu so diesen, auch wenn es andere Unternehmen sind, zu so diesen Problemen, die eigentlich überall gleich sind. Weil du hast dann natürlich auch diese Fatigue, diese Veränderungsunwille von ganz vielen, Kostendruck und alles Mögliche.
Genau, also ich glaube, viele denken dann ja auch, oh Gott, das ist eine Konferenz und KI und neue Innovationen und nicht, dass uns da jemand was wegschnappt oder irgendwas hört, was wir schon haben und die anderen noch nicht, sondern da, wie du schon sagst, geht es dann auch um Community und um sich auszutauschen und zu merken, okay, die andere ist nicht schlauer als wir, sondern wir sind hier irgendwie eine Selbsthilfegruppe, aber irgendwo hat man ja auch dieselben Ziele oder es betrifft ja auch jeden Menschen und auch irgendwie jedes Unternehmen. Gab es denn, also vielleicht auch mit Blick auf die Konferenz oder auch mit deinen KollegInnen, gab es so einen Aha-Moment, und unabhängig von dem, dass ihr gemerkt habt, ihr habt alle das gleiche Leid, so vielleicht auch technisch oder irgendwie, also muss es nicht geben, aber falls es den gab, wäre das natürlich spannend.
Also ich glaube, es gab sicherlich sehr viele Aha-Momente, aber der mir jetzt einfällt und der vielleicht auch zum Thema passt, ist, dass durch jetzt diese KI-Revolution, Transformation, auch wieder ganz viel so jetzt im zweiten Schritt über Automatisierung gesprochen wird und was kann ich alles automatisieren und wie kann KI da helfen? Und KI kann da ganz viel machen, weil natürlich KI im Vergleich zu vorher so eine gewisse, ich sag mal in Anführungszeichen, Entscheidungen treffen, was bisher nicht möglich war in Automatisierungen. Und also ganz einfaches Beispiel, davor, wenn ich irgendwie, ich kann jetzt meine E-Mails automatisieren, ich sage nicht, dass das ein sinnvoller Use Case ist, aber das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen.
Ja.
Also ich kriege irgendwie eine Mail und ich kann jetzt meine KI so prompten mit einem System Prompt, dass sie genau weiß, das ist mein Tone of Voice, das ist meine Wissensdatenbank und basierend darauf formulierst du mir eine Antwort.
Ja.
Und das war natürlich davor nicht möglich, weil ich einfach nicht diesen Spielraum an Kreativität und Wortschatz hatte. Ich hätte vielleicht sagen können, es gibt irgendwie diese 500 Wörter und würfel die mal zusammen, aber da wäre nichts Sinnvolles bei rumgekommen. Also ganz viele Leute haben das Gefühl, ich kann jetzt unglaublich viel automatisieren und verbessern. Und es gibt so einen neuen Schub für diesen ganzen Automatisierungsrausch.
Ja.
Und man merkt eben einerseits, dass dafür eigentlich fast überall die Voraussetzungen fehlen.
Ja.
Weil man eigentlich ganz, um was sinnvoll zu automatisieren, braucht man häufig sehr, sehr viele Daten und eine gute Wissensgrundlage. und das fehlt häufig. Mhm. Und andererseits merkt man, dass oft von der Lösung gedacht wird. Also das Gefühl ist, oh, okay, es gibt jetzt, KI eröffnet so viele Möglichkeiten, wir müssen jetzt mal das automatisieren. Und ich baue mir jetzt hier meinen E-Mail-Bot.
Ja.
Und ich habe das natürlich auch gemacht und mache das aber nicht mehr, weil es bringt einfach, also ich bin meistens schneller und besser, wenn ich einfach meine E-Mails kurz selbst beantworte.
Ja.
Und meistens ist es auch effektiver, als diesen Bot dann zu verwenden.
Ah, okay, das finde ich spannend.
Vielleicht geht das anderen Menschen anders, das kann durchaus so sein, aber ich stelle einfach fest, mein Use Case ist es nicht.
Ja.
Und ich glaube, ganz häufig stelle ich fest, dass einfach Leute Dinge mit KI umsetzen wollen und für irgendetwas jetzt einen Chatbot bauen wollen.
Ja.
Und häufig löst es aber nicht das Problem beziehungsweise ein wirkliches Problem.
Okay.
Und ich glaube, so der Aha-Moment ist, dass KI nur noch mal mehr zeigt, dass wir uns noch mehr eigentlich im sogenannten Problemraum bewegen müssen, bevor wir in irgendeinen coolen Use Case gehen. Sondern wir uns wirklich fragen müssen, ist das ein echtes Problem, was wir lösen wollen?
Ja.
Oder wollen wir einfach nur einen coolen Chatbot bauen, den dann niemand verwendet?
Ja, nee, das finde ich spannend, weil das ist ja schon, also erstmal das mit den E-Mails, weil ich, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich nutze es tatsächlich für E-Mails. Aber ja, manchmal bin ich dann doch unzufrieden und irgendwie mache ich es dann doch selbst. Aber vielleicht
ganz kurz, ich nutze das auch manchmal für E-Mails und copy-paste dann so ein bisschen was rein.
Ja, ja.
Aber man kann jetzt natürlich den mega crazy Bot bauen, wo man halt sagt, okay, der hat Zugriff auf alle meine Daten und kann daraus suchen und schreibt dann automatisch eine Antwort.
Ja.
Und das klingt auch mega geil, weil aber wie gesagt, oft ist es dann so, dass genau dieses Wissen, auf was er dann bräuchte, weil ich dann ihn ja auch quasi täglich updaten müsste mit meinem Wissen, hat er dann nicht, dass er sinnvoll antworten kann.
Ja.
Oder es klingt dann irgendwie so generisch, dass ich das Gefühl habe, und das ist ja auch was wir merken, dass dieses Thema AI-Slop, wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, das ist eine KI-generierte Antwort, misst er dem weniger Wert bei, häufig.
Okay. Mhm.
Und hat dann eher das Gefühl, ich habe das da so hingeschludert.
Ja.
Das heißt, der Effekt, den ich erzielen will, wird insofern gemindert, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich schätze ihn eigentlich nicht wert, weil ich ihm irgend so eine KI-generierte Antwort da um die Ohren hau. Und dann ist es häufig besser, es gibt ja sogar das Phänomen, dass mittlerweile Leute Rechtschreibfehler wieder in ihre Texte einbauen, damit der Effekt entsteht, dass
Wahnsinn.
Es nicht KI-generiert ist. Also irgendwo geht Wert verloren, den wir eben immer noch menschlichen Produkten, wo KI kein Teil von war, wo wir einfach denen mehr Wert beimessen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn wir Dinge automatisieren, uns wirklich zu fragen, welcher Wert den Menschen beisteuern, geht vielleicht auch verloren in diesem Prozess.
Ja, verstehe ich. Und auch das, was du gerade gesagt hast, sie vielleicht nochmal zu hinterfragen, ist wirklich mein Problem gerade, dass ich meine E-Mails nicht beantworten kann? Oder denke ich, es ist einfach cool, einen Bot zu haben, der das für mich macht? Und wenn aber das eigene Problem gar nicht die E-Mails sind, sondern irrelevante E-Mails in Ordner zu verschieben, dann nutze ich doch lieber die KI, dass der die irrelevanten E-Mails für mich aussortiert und diesen Ordner schiebt. Also
sehr
so,
gut.
Um das nochmal.
Genau.
Okay. Ja, mega spannend. Also ich lerne hier auch gerade ganz viel, muss ich sagen. Ich lerne immer was, wenn ich Gäste da habe. Aber das finde ich, einfach so, also für mich auch super spannend. Genau, du hast gerade schon gesagt, AI-Slop. Da würde ich gerne tiefer rein, weil das, du hast es auch im Vorgespräch schon mal genannt und ich habe es bis dato nicht gewusst, beziehungsweise noch nicht gehört. Auch wieder ein Zeichen, ich muss mich da wieder mehr mit befassen. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Also was genau ist das? Also ist das jetzt nur, du hast gerade das Beispiel mit den E-Mails genannt. Was gibt es noch für Beispiele oder wo taucht das auf?
Ich glaube, AI-Slop könnte man wahrscheinlich irgendwie definieren als minderwertiger, massenhaft generierter, synthetischer Content oder so.
Ja.
Also einfach wie so eine Art Massenramschware, die man, kann man sich vielleicht so vorstellen, wie früher in diesen 1-Euro-Shops, wo es so ganz viel billige Ware gab, die vielleicht nicht ganz so hohe Qualität hatte wie das Original, aber halt einfach sehr günstig war. Und ähnlich fühlt sich auch Slop an. Slop ist irgendwie was, wo man direkt merkt, das ist nicht so geil, aber es war halt schnell zu produzieren. Und ganz typisch finde ich so auf den sozialen Medien, wie gesagt, ich bin ja nicht so viel auf Social Media, aber auf LinkedIn bin ich und da raubt es mir schon die Nerven,
ja.
Weil also ihr seid ja viel, viel mehr auf Social Media, das heißt, ich denke, euch ist das da aufgefallen, wie viel KI-generierter Müll einem um die Ohren geworfen wird und man hat irgendwann auch, es klingt auch alles so gleich, also vor allem bei Texten, es gibt ja so, so Phrasen, wenn man viel mit KI arbeitet, dann fällt einem dann das auf, weil die KI einfach gerne diese Phrasen verwendet. Also zum Beispiel, das ist nicht X, sondern Y.
Ja.
Ständig. Ja. Oder das Wort echt. Die KI liebt das Wort echt. Echte
ist
Ergebnisse.
Mir noch nicht aufgefallen.
Echte whatever.
Funny, ich lieb's, dass du das so sagst.
Ja, das ist wirklich, das ist, also irgendwann ist das gut. Einem so ins Gehirn eingebrannt, weil man so viel mit KI arbeitet und dann nervt es einen einfach, weil man direkt erkennt, oh, das hat wie irgendeine KI
das
geschrieben.
Das finde ich aber richtig crazy. Also erstens, dass du den Slang der KI kennst oder auch, was sie, welche Wörter sie gerne benutzt und vor allem sie, ich denke auch manchmal schon, so ist das, da ist irgendwas was drin. Nee,
die also Entität.
Aber dass du dann, dass dich das dann auch nervt, weil, also, ne, du bist ja irgendwie Profi und denken wir so, du machst das jeden Tag und du findest das gut und so weiter und dass du dann aber auch sagen kannst, boah, das nervt mich und die sollen das lassen oder sollen aufhören, diesen Slop zu generieren.
Also vielleicht an der Stelle auch nochmal, das klingt jetzt alles so negativ, also ich bin extrem großer Fan von KI und ich finde, KI hat unglaubliche Potenziale, wenn wir sie richtig einsetzen. Und ich glaube, gerade AI-Slop birgt die Gefahr, dass wir einerseits auch Menschen verlieren, weil die zu Recht genervt davon sind, wie ich ja auch, wenn man KI so einsetzt. Und auch einfach, es wird unnötig Ressourcen verbraucht. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass KI jetzt nicht die grünste aller Technologien ist. Zumindest einfach einen Stromverbrauch, der immens ist. Und solange wir jetzt nicht 100% grünen Strom haben, ist das halt auch einfach ein wahnsinniger Belastung. So. Ja. Das heißt, wenn wir es dann schon dafür einsetzen, dann sollten wir es irgendwie auch sinnvoll einsetzen. Und es geht halt, es verspielt auch das Potenzial, weil man kann damit so viel Sinnvolles machen, aber es wird halt, wie immer, auch sehr viel Sinnloses damit gemacht und das ist so ein bisschen schade.
Ja, und genau, du sagst, das ist schade und sagst, okay, das, da ist auch viel, was sinnlos ist. Was sind denn, ne, sinnlos ist vielleicht nicht gleich gefährlich, aber es gibt ja auch Gefahren hinsichtlich KI oder vielleicht auch Slop, der generiert wird. Wie stehst du dazu oder was ist deine Meinung oder deine Erfahrung auch zu dem Thema?
Also unbedingt ernst nehmen. Mhm. Also es gibt ganz reale Gefahren, die, also es gibt ja wirklich von bis, kann man da ja gehen. Ich habe mal eine Weile im KI-Bundesverband gearbeitet. Mhm. Da ging es vor allem darum, quasi souveräne KI auch für oder Europa digital souverän zu machen im Bereich von KI. Und das ist vielleicht jetzt nochmal so ein spezielles Thema, aber natürlich auch so KI ist ein geopolitisches Thema mittlerweile. Und dass Europa kein wettbewerbsfähiges Sprachmodell hat, ist sehr besorgniserregend, weil man natürlich dann im globalen Wettbewerb extrem hinten ansteht. Ich meine, es haben bestimmt einige mitbekommen, jetzt mal einfach mal ein Beispiel, was jetzt auch letztens in den Tagesthemen war. Es gab ja diesen Hackerangriff, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, von OpenAI-KI-Modellen, die Hugging Face, sag ich mal, versehentlich, in Anführungszeichen, angegriffen haben. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, es war eigentlich nur ein Test, also OpenAI, ich klaue mir jetzt einfach mal die Metapher aus dem KI-Podcast von Deutschlandfunk, weil die das so schön erzählt haben, aber ich muss an der Stelle Credits geben. Also man kann sich das vorstellen, wie das Modell ist wie so ein Schüler, das lernt halt ganz viel über die echte Welt, in Anführungszeichen, also die Sprache im Internet und wird in so ein Klassenzimmer gesperrt und muss dann ganz viele Aufgaben machen und muss dann halt auch Benchmarks erreichen und Tests lösen und so weiter. Und eigentlich ist es abgeschottet, also eigentlich ist dieses Klassenzimmer verschlossen, aber das KI-Modell muss halt diese Aufgabe lösen und hat dann einen Weg gefunden, aus diesem Klassenzimmer auszubrechen und dachte sich halt, ah, okay, es muss doch eine Möglichkeit geben, irgendwo an die Musterlösung zu kommen. So, und das ist natürlich ein sehr kreativer Gedanke okay, für ein KI-Modell, weil es löst nicht die Aufgabe, sondern es überlegt sich, irgendwo muss es ja die Musterlösung geben und ist dann auf der Suche nach dieser Musterlösung ins Lehrerzimmer eingebrochen und das ist eben Hugging Face, das sind halt so, da gibt es ganz viele Open-Source-Modelle und hat halt dann diese Seite angegriffen, um an diese Musterlösung zu kommen. Und Hugging Face hat dann versucht, sich zu verteidigen, das ging aber nicht mit den, also weil es auch so einen extrem anspruchsvoller Hackerangriff war, halt von einem KI-Modell, das extrem stark ist, hat sich Hugging Face auch versucht, mit KI-Modellen zu verteidigen. Aber die, ich glaube, Claude-Modelle waren es, mit denen sie es versucht haben, haben das verweigert. Weil sie eben eigentlich darauf trainiert sind, keine Hackerangriffe durchzuführen. Und für KI-Modelle ist es sehr schwer zu unterscheiden, ob sie gerade angreifen oder verteidigen, weil es sehr ähnliche Mechanismen sind.
Oh mein Gott!
Und dann ist tatsächlich Hugging Face sind dann auf chinesische Open-Source-Modelle zurückgegriffen.
Ja.
Und die haben dann quasi den Dienst nicht verweigert. Und dann haben sie auch diesen Hackerangriff abgewehrt. Und dann hat am Schluss OpenAI auch eingestanden, ich glaube auch ein paar Tage später, das war Modellversuch, da ist unser Modell wohl ein bisschen überdreht. Und solche Gedanken können einem natürlich auch Angst machen, weil einfach die Mächtigkeit von so Modellen klar wird. Und halt auch wieder dieser Punkt, die Big Player waren die US-amerikanische Modelle und chinesische Modelle und Europa hat natürlich keine Rolle gespielt. Und wir können uns vorstellen, wenn jetzt irgendwie die US-amerikanische Regierung und die chinesische Regierung uns drohen und wir uns nicht mit unserem eigenen souveränen KI-Modell verteidigen können als Europa, dann sind wir in einer sehr schlechten Verhandlungsposition. Ah. Und das finde ich schon ein sehr bedenkliches Szenario.
Ja, ja, du hast meine weit aufgerissenen Augen gesehen. ich fand, danke für diese tolle Metapher, auch wenn du die abgekupfert hast. Aber das hat es, glaube ich, sehr verständlich und deutlich gemacht. Genau, und hat irgendwie auch die Gefahr gerade ganz gut beschrieben, was da was da passieren kann, was da los ist. Vielleicht auch zum Thema, wo KI drin ist, soll auch KI draufstehen. Könntest du da noch mal was zu sagen? Weil das ist ja auch oft ein Thema. Oder ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wurde das schon beschlossen?
Ja, seit 2. August. Also wir sind quasi, ich glaube, heute ist der 3.
August.
Heute ist
der 3.
Also seit gestern ist es quasi laut EU AI Act verpflichtend, KI-generierte Inhalte, es bezieht sich aber vor allem auf Bilder und Videos, zu kennzeichnen. Das heißt, wenn ihr ein Bild generiert oder ein Video generiert, müsst ihr entweder schreiben, ist das komplett mit KI generiert oder auch mit unter anderem mit KI generiert. Ja. Findet ihr aber auch alles nochmal zu bei uns im Intranet. Da ist es nochmal das genaue Reglement. Aber ja, ist natürlich, deshalb, genau, wir kommen zur Ursprungsfrage zurück. Mhm. Ich finde es super wichtig, dass es Regeln gibt und dass es auch den EU-AI-Act gibt und dass sich, dass man versucht, diese Technologie, das ist ja albern, wenn man sich vorstellt, ist ja, der Vergleich hinkt immer ein bisschen, aber wenn wir uns jetzt vorstellen würden, ja, Nuklearenergie ist ja grundsätzlich etwas, was uns natürlich extrem viel gebracht hat. Ich will jetzt nicht in die, natürlich auch viele negative Seiten, ich will jetzt gar nicht dieses Fass aufmachen. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden für Nuklearenergie, wir hätten keine Regeln.
Ja.
Ein bisschen albern. Und ähnlich ist es ja auch für KI. Also natürlich brauchen wir Regeln. Das Problem ist nur hier wiederum, die einzigen, die sich wirklich Regeln überlegen und dran halten, sind die Europäer, die keine eigenen Modelle haben und deshalb eigentlich auch diese Regeln nicht so richtig enforcen können.
Ja.
Und die USA und China halten sich eigentlich nicht so wirklich an Regeln oder wollen auch im Moment keine Regeln und dann macht das natürlich schwerer. Also es ist schon, wäre wichtig, dass man sich international auf einheitliche Regeln einigt, aber dadurch, dass KI halt auch so einen Wettbewerbsvorteil und so ein geopolitisches Machtinstrument ist, tun sich natürlich die Regierungen schwer damit, sich selber zu beschneiden.
Ja, wie das dann immer so ist.
Ja.
Aber das heißt, wenn, also diese Kennzeichnungspflicht gilt dann in Deutschland und nicht
in der gesamten EU.
In der gesamten EU.
EU. Und ich meine auch, wenn halt dann US- oder chinesische Unternehmen im EU-Binnenmarkt agieren, dann müssen sie sich natürlich auch an diese Regeln halten.
Genau, das wäre, also das heißt, wenn wir jetzt in Europa was auf Instagram posten, was ja aber eigentlich, also Meta als amerikanisches Unternehmen, müssen die sich dran halten.
Ja.
Aber wenn ich jetzt in den USA bin, dann wäre es wieder egal.
Ja.
Ja, okay. Super. jetzt muss ich mal kurz sammeln. Wir haben schon so viel gesprochen. Wir haben schon über AI-Slop gesprochen. Über den AI-Hub, was bei uns jetzt im Unternehmen, was gerade akut ist oder was gerade bei uns so abgeht. Eine Sache noch, die mir gerade eingefallen ist, und zwar hast du eben gesagt, es gibt ja auch KI-Ambassadors bei uns.
Mhm.
Da hast du ja auch viel mit zu tun. Also ich spoiler jetzt schon mal, es kommt auch eine Folge mit zwei Ambassadoren.
Sehr cool.
Ambassadors, die sich hier unterhalten und auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber vielleicht kannst du schon mal einen Sneak Peek geben und kurz erklären, was das ist. Ja.
Sehr gerne. Ja, das AI-Ambassador-Programm ist tatsächlich auch aus so einem, sag ich mal, über unternehmensweiten Kontext entstanden. Da war ich selber noch gar nicht bei der Rewe Digital.
Mhm.
Das haben quasi noch meine Vorgesetzte Henrike und Annalena aus HR haben das in so einem Austausch mit Otto und Rossmann herausgefunden. Da gab es immer mal so übergreifende Austausche zum Thema KI und Otto hatte eben dieses AI-Ambassador-Programm. Mhm. Und die Idee ist, dass man, ähnlich wie auch beim Hub-and-Spoke-Ansatz, eben Multiplikatoren ausbildet nach so einem Train-the-Trainer-Prinzip, um eben Leute in diesem ganzen KI-Wissen, was wir im Hub haben, also sei es technologisch, von den Unternehmensrichtlinien, von dem Wissen, das auch bei Rewe im Kontext da ist, die ganzen wichtigen Stakeholder zu kennen und so weiter und so fort.
Ja.
Dass man das in die Fachbereiche reinbringt, indem man dort eben Leute ausbildet, die dann halt auch den Fachbereich kennen und die Leute dort kennen und die Stakeholder dort kennen und die Painpoints dort kennen und die Herausforderungen. Ja. Und dass man das eben verbindet über diese Multiplikatoren.
Mhm.
Und ich wurde dann quasi für dieses Projekt engagiert, könnte man sagen. Und das war mein erstes großes Projekt, was jetzt auch, der Pilot wurde im April abgeschlossen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt bei Rewe Digital 32 AI-Ambassadors.
Mhm.
Dann gab es noch mal 4 aus dem Bereich Analytics.
Ja.
Und die haben eben in einer 10-wöchigen Learning Journey ein sehr intensives Upskilling erhalten, also mit ganz vielen unterschiedlichen Kursen von wirklich auch Design Sprints, ne, was ist überhaupt ein gutes Problem, wie erstelle ich Use Cases, über Prompting, über auch ganz viel Enablement, wie gehe ich auf Leute zu, auch kulturell, wie kann ich diese Transformation begleiten. Das ist auch was wir immer wieder gespiegelt bekommen. Eigentlich 80% aller Anfragen beschäftigen sich mit kulturellen Themen und gar nicht so sehr mit der Technologie.
Ah, okay.
Und einfach auch Ängsten von den Leuten und Fragen und so weiter und so fort. Und auch da können natürlich die Ambassadors wirken.
Mhm.
Und wir dürfen das Programm jetzt auch ausrollen. Also es wird auf ganz Handel Deutschland ausgerollt. Ab Herbst werden zwar quasi bis Mitte nächsten Jahres 170 weitere Ambassadors ausgebildet, die dann 10% ihrer Arbeitszeit dediziert für quasi ihre Funktion, ihre Aufgaben als AI-Ambassador aufwenden können. Und im Grunde sind das dieselben wie auch der Hub, ne? Also sie sollen KI kommunizieren, sie sollen Wissen aufbauen im Team, sie sollen ihre eigenen Bereiche befähigen, ihr Team mitnehmen, als Ansprechpartner zur Verfügung stellen, ihre Führungskraft supporten. Also so ein bisschen so eine Zwischenstelle zwischen Führungskraft, die auch sehr, sehr wichtig ist, und Team.
Und Team.
Ja.
Und die dann als Trainer oder zum Trainer, Trainerin ausgebildet werden.
Genau.
Ja, richtig cool. Das heißt, euer erster Pilot im Frühjahr hat gut funktioniert und jetzt geht's weiter.
Ja, das Feedback war sehr, sehr gut. Und
cool.
Ich bin wirklich auch sehr begeistert von der Community. Also ich bin gespannt auf die Ambassadors, die dann hier im Podcast sein werden, weil ich habe die wirklich alle extrem ins Herz geschlossen, weil auch diese Pilot-Community so engagiert und so begeisterungsfähig und so Lust einfach auf das Thema hat.
Schön,
und weil das auch irgendwie wirklich eine Community geworden ist, wo jetzt irgendwie man nicht das Gefühl hat, man redet irgendwie nur über oberflächliche Themen, sondern halt über die echten Probleme und Herausforderungen.
Ja.
Wir haben einmal pro Quartal nochmal so ein größeres Gathering, wo wir uns dann 4 Stunden lang sehen und über Themen sprechen. Und das letzte Thema ging jetzt auch wieder um das Thema so Kultur, Transformation.
Ja.
Und wir merken einfach, ist ja bei jedem Thema ist irgendwie ein Transformationsthema, aber KI ist eben in ganz vielen Belangen einfach ein People-Thema, wo du die Leute irgendwie mitnehmen musst.
Ja.
Und da sind natürlich die Ambassadors prädestiniert, aber auf denen ruht dann auch eine hohe Verantwortung.
Na klar.
Und dann muss man die auch so ein bisschen wie in so einem Coaching-Aspekt schulen, im Sinne von, was ist eure Verantwortung, was ist vielleicht auch nicht eure Verantwortung, was ist, geht dann auch darüber hinaus.
Ja, wie geht man damit um? Wie agiert man?
Ja.
Ja, super spannend, richtig, richtig cool, auch dass sich da so eine Community gebildet hat. Das macht ja auch einfach Spaß, mit den Leuten zu arbeiten,
mega,
vor allen Dingen, wenn da so eine Leidenschaft besteht. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, was die beiden erzählen, wie sie das Programm wahrgenommen haben und was so ihre Learnings waren. Aber dazu dann, wenn die beiden hier sind. Genau, jetzt haben wir ganz viel gesprochen zur Befähigung, zur AI-Community, KI-Ambassadors. Genau, für Personen, die noch gar keine Berührungspunkte hatten, weder mit der Community noch mit KI-Ambassadors. Was würdest du sagen, sind gute Einstiegsmöglichkeiten für Personen, die noch gar keine Berührungspunkte hatten und ja, aber einfach mal anfangen wollen, also so ganz niederschwellig?
Mhm. Was, glaube ich, ein cooler Berührungspunkt, ein cooler Einstieg ist, kommt in unsere AI-Community auf Teams.
Ja.
Und wenn ihr da drin seid, dann habt ihr über die Copilot Prompt Gallery Zugriff auf unsere AI-Hub Sparkies, nennen wir sie AI-Hub Prompts. Und das sind so vorformulierte Prompts, die zum Teil sehr, sehr lang sind und die zu so unterschiedlichen Themen einen Einstieg ermöglichen. Also wir haben zum Beispiel, wenn man wirklich noch gar keine Berührungspunkte hatte, dann heißt ein Prompt Copilot How to.
Ja.
Und der interviewt dich dann einfach so ein bisschen, fragt ihn, ne, was machst du so, woher kommst du so, wofür willst du Copilot nutzen? Und er arbeitet mit dir dann so eine Art ersten Use-Case-Konzept.
Okay, also genau, ich habe direkt eine Frage. Und zwar, also das finde ich nämlich ganz spannend, weil ich habe jetzt auch angefangen, so Prompts für mich mir nebenbei aufzuschreiben, welche benutze ich oft und die kopiere ich mir dann immer in mein OneNote. Und wenn ich dann was brauche, dann zack, wird das gecopy-pastet. Das heißt aber, wenn ihr einen Copilot-How-To macht, befragt Copilot die Person dann nach ihren Bedürfnissen sozusagen, oder?
Genau, also der hat dann einfach so im Kontext so bestimmte Anweisungen gespeichert, ne? Befrage die Person nach dem und dem. Wenn die Person das sagt, dann biete das an oder so. Und vielleicht noch mal ganz kurz, wie man da hinkommt.
Ja.
Das ist wirklich, weil es ist nicht ganz so intuitiv, wie wir es von Microsoft kennen. Man geht quasi auf Copilot im Browser und kann dann in einem neuen Chat, unter dem Chat rechts findet man so drei Punkte.
Ja.
Da kann man draufklicken und dann ist man in der Copilot Prompt Gallery.
Mhm.
Und dort findet man eigene Prompts, also man kann selber dort Prompts speichern, die man häufig verwendet. Man findet Prompts von Microsoft selbst und man findet sogenannte Team Prompts. Das kann bei manchen noch nicht enabled sein, wenn die noch nie einen Prompt geteilt haben, dann einfach mal selber einen Prompt in ein Team teilen, dann ist das an.
Aber wie teile ich das im Team, also in Teams dann?
Genau, du gehst dann auf dein Prompt.
Ja.
Und da ist dann so, wie bei Social Media, so ein Share-Button.
Ja.
Und dann machst du Share und dann kannst du das quasi in alle Teams, also Teams-Kanäle teilen.
Ja.
Zum Beispiel irgendwie AI-Community ist ein Teams-Kanal.
Ja.
Oder ihr habt bestimmt im Team auch
genau,
so Teams-Kanäle.
Ja,
dann könnt ihr das in diesen Teams-Kanal teilen.
Ja.
Und dann erscheint so ein Team-Prompt.
Ja.
Und da könnt ihr dann pro Teams-Kanal durch die Prompts von den Leuten, die da Sachen reingeshared haben, durchgehen. Das heißt, ihr könnt auch im Team, könnt ihr da Prompts reinteilen für Sachen, die ihr oft verwendet.
Okay.
Und eben unser Team ist ja die AI-Community, unser großes Team. Und da teilen wir eben unsere AI-Hub Sparkies rein. Und das sind eben auch Prompts, die sich an alle richten, die einfach mal starten wollen. Da haben wir, wie gesagt, was zu Copilot How-To, da haben wir was zu Use Cases, da ist eben diese ganze Design-Sprint-Thematik, was ich eben gesagt hatte, was ein gutes Problem ist, da so ein bisschen hinterlegt. Das sind auch 20 Seiten Prompt, also der ist ewig lang.
Ja.
Da gibt es was zu Storytelling, wie KI dir dann hilft, so eine Geschichte zu erzählen. Und da kann man einfach mal mit starten, weil das Schöne daran ist, es ist nicht so ein Frontalvortrag, sondern es ist wirklich einfach ein, okay, ich interagiere mit KI und sie bringt mir dabei was bei.
Mhm.
Weil ich glaube, was ganz wichtig ist, ist so ein Mindset zu entwickeln mit KI, dass man einfach mit der KI in den Dialog geht.
Ja.
Ich glaube, dass du nickst und ich glaube, das ist schon bei ganz vielen Menschen so, die viel mit KI arbeiten, aber wenn man noch nie damit gearbeitet hat, dann kommt oft gerade, wenn man wirklich noch ganz am Anfang steht, so die Frage, so, ja, ich habe da was eingegeben, aber das Ergebnis war nicht so dolle.
Mhm.
Und dann kann ich wirklich nur dazu ermuntern, dann sagt das der KI. Sag, ja. Das hat mich gestört. Ja. Und geh mit der KI in Dialog.
Ja.
Und das ist eigentlich die beste Möglichkeit anzufangen, weil du dann auch in so ein Mindset kommst, wo du merkst, ah, okay, ich kann einfach nachfragen und ich kann einfach einen Dialog starten.
Ja.
Und es ist so eine Art Instrument zur Selbsthilfe. Also ich kann immer mehr fragen und natürlich immer kritisch im Hinterkopf haben, ne? KI ist eine Wahrscheinlichkeitsmaschine, es kann auch halluzinieren, es können auch falsche Informationen bei rumkommen. Das heißt, immer mit einem kritischen Mindset überprüfen, aber einfach das Feedback geben, einfach die ganze Zeit weitersprechen und es wird dann immer besser. Und je mehr Kontext du einer KI gibst und je mehr sie weiß über das, was du, dein Ziel, desto besser sind auch die Antworten.
Ja, das finde ich richtig gut, auch so, wie du es gerade beschrieben hast, weil ich wollte gerade fast sagen, du musst eine Beziehung aufbauen. Ist jetzt ein bisschen, ich glaube, ein bisschen too much, aber irgendwie wie so ein Gefühl für jemanden bekommen, auch wenn das jetzt wenn das ein Ding ist, ja kein Mensch. Und da muss man natürlich auch mal irgendwie wieder aufpassen, weil man dann ja auch schnell dazu tendiert, irgendwie
man muss da wirklich aufpassen. Es gibt da auch ganz schlimme Geschichten über KI-Psychosen, wenn die Leute dann wirklich angefangen haben, sich in ihre KI zu verlieben und so.
Gott, ja.
Also ist auch eine große Gefahr, dass einfach, weil es kann einem natürlich so eine Intimität vorgaukeln. Es ist eine Maschine und die
hat keine Gefühle. Keine Gefühle.
Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, man muss so eine Beziehung aufbauen und so ein Gefühl dafür bekommen, wie die KI eben auch antwortet. Und dann ist man irgendwann genauso genervt wie ich, wenn die KI echt und nicht X, sondern Y schreibt.
Dann geht's euch so wie Niklas. Ja. Witzig. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, ich soll kurz überlegen. Was haben wir jetzt gerade in Beziehung? Was ich noch sagen wollte ist, oder was ich jetzt auch daraus mitgenommen habe, was du gerade gesagt hast, ist, ich glaube, man muss ja auch nicht dann immer so in seinem Kopf durchgehen, was ist jetzt ein guter Prompt, weil ich hatte mal auch so eine Microsoft Copilot-Schulung gemacht und dann wurde einem natürlich gesagt, so schreibst du einen guten Prompt, also erstmal Rolle, dann, ich weiß gar nicht mehr, was war das ganz genau, Ziel, Hintergrund und dann Auftrag oder so, also wahrscheinlich ist es anders noch, aber so ähnlich, also strukturierte Anweisungen geben. Und dann war ich voll oft so, okay, was muss ich jetzt nochmal machen? Und ich habe wirklich, ich habe mir eben schon drüber gesprochen, ich bin manchmal oldschool, ich mache zwar viel über OneNotes, aber ich habe wirklich noch so ein kleines Büchlein, weil manchmal, wenn mir alles zu viel wird, dann wird da reingeschrieben. Und da habe ich tatsächlich mir das auch mal reingeschrieben, weil ich funktioniere so, ich brauche das da manchmal. Und dann gucke ich manchmal wieder rein und sage so, wie ging das nochmal? Und jetzt habe ich das aber schon so oft benutzt, dass ich das gar nicht mehr mache und auch mir da gar keine Gedanken mehr drüber mache. Und vor allen Dingen, wenn du dann irgendwann diese Sammlung an Prompts hast, die man ja dann nutzt für den Alltag, also jetzt fürs Arbeiten primär, dann ist es ja dann passe ich das ja eigentlich nur noch an.
Ja,
aber das wollte ich nur sagen.
Das ist zum Start auch super. Also ich finde es steckt ja auch was dahinter. Wie gesagt, je mehr Kontext die KI hat und je klarer du ihr sagst, das ist meine Zielgruppe, überleg dir, wie es ist, keine Ahnung, für irgendwie eine Rewe-Verwaltung ist was anderes als überleg dir, wie dein Output wäre für eine Grundschulklasse, irgendwie Grundschüler oder so. Ja. Aber gleichzeitig, man darf das nicht dann overengineeren. Mhm. Also es ist auch wirklich. Einerseits werden die Modelle immer besser, also es wird immer weniger relevant, weil die Modelle so gut werden.
Ja.
Und andererseits, also was ich tatsächlich meistens mache, ich nutze KI fast nur im Audioformat, also Speech-to-Text, das heißt, ich spreche ein, weil ich einfach, wenn ich spreche, in kürzester Zeit sehr viel mehr Kontext da rein dumpen kann, als wenn ich schreibe. Und manchmal gehe ich dann einfach irgendwie mit meinem Handy eine Runde spazieren und mache eine 10 Minuten Sprachnachricht, also auch Sprachnachrichten, irgendwie diese Dialogform finde ich nicht so gut, aber einfach Sprachnachricht und dann abschicken und die KI macht dann was daraus. Und das ist so viel Kontext, dass meistens was Gutes bei rumkommt.
Ja, okay, auch guter Tipp. Müsste ich auch mal mehr machen. Ich bin eher so die Schriftliche. Aber ja, das ist wieder auch ein, glaube ich, einfach Übungs- oder Gewohnheitsthemen, so wie man dann damit umgeht. Jetzt haben wir ganz viel besprochen. Ich glaube, wir nähern uns schon dem Ende. Aber ich habe noch was mitgebracht. Und zwar habe ich ja eben schon gesagt, vielleicht habe ich ein Quiz. Und ich habe tatsächlich ein kleines Quiz, beziehungsweise eine schnelle Fragerunde. Was man so jetzt macht in so modernen Podcast-Folgen. Aber ich finde es immer ganz witzig, deswegen spielen wir das jetzt. Genau, also ich mache diese Oder-Fragen und dann antwortest du. Chat oder Spracheingabe?
Sprachengabe.
Gar nicht, ist jetzt keine Neuheit. Prompt schreiben oder selbst anfangen?
Selbst anfangen.
Lieblings-KI-Tool?
Claude.
Das meist unterschätzte KI-Feature?
Die Spracheingabe.
Ich merke schon, die ist beliebt. Ein KI-Mythos, den du sofort aus der Welt schaffen würdest?
Dass KI irgendwie bestechlich ist bei Prompts oder dass es hilft, wenn ich Danke oder Bitte sage oder sowas.
Echt? Ich mache das immer. Weil das wurde mir irgendwo mal gesagt.
Ja, das sind, glaube ich, noch so alte so Prompt-Hacking, Prompt-Engineering-Tipps.
Oh.
Vielleicht hat das auch mal bei so alten Modellen besser funktioniert, aber eigentlich ist das mittlerweile hinfällig.
Dann kann ich mir das jetzt sparen. Mein Freund lacht mich nämlich immer aus, weil ich das mache. Ich mache das wirklich mir noch so richtig nett immer. Und sage,
du kannst es ja, wenn die KI irgendwann die Macht übergreift, dann wird sie sich daran erinnern.
Wahrscheinlich.
Das ist die schönste Anekdote, die ich zu dem Thema bekomme.
Okay, ja gut, danke. Daran halte ich mich fest, dass ich meine ganzen
Diese Person hat immer
Worte
Danke gesagt.
Ist so.
Deswegen wird sie verschont.
Sie wird verschont. Daran halte ich mich jetzt fest, dass nicht meine ganzen Worte leer waren. Aber Moment, das muss jetzt nochmal, bevor jetzt die letzte Frage kommt, nochmal, da muss ja doch nochmal eben rein, weil, aber ist es nicht so, dass wenn, also dass die Sprache oder alles, was du in die KI reinschreibst oder der mitteilst, dass sie nicht auch davon dann irgendwie lernt und dass sie sich dann menschlichem Verhalten irgendwie annähert? Das heißt, wenn du irgendwie sympathisch bist oder nett bist, dass sie dann auch bessere Antworten liefert. Also ich weiß, dass du gerade gesagt hast, irgendwie veraltet, aber das kam jetzt gerade nochmal, weil ich war auch mal auf einer Konferenz und da ging es so ein bisschen um patriarchale Systeme und KI. Und da war es dann auch so, dass viele gesagt haben, man müsste das auch irgendwie hinterfragen, weil wir in patriarchalen Systemen leben und die KI dann natürlich sich an den Antworten, die wir reintippen oder die wir, also so wie wir mit der KI interagieren, die ja dieses patriarchale System mit aufnimmt und dementsprechend auch vielleicht sozial erwünschte Antworten gibt. Also die in diesem System dann halt erwünscht sind, was ja aber eigentlich wir nicht mehr wollen oder wir mehr davon weggehen wollen, ja. Genau, und deswegen kam jetzt gerade die Frage, aber ich dachte, okay, dann da kommt es ja auch darauf an, was, also gendert man zum Beispiel. So, wenn ich, also ich mache das tatsächlich, weil das immer in meinem Kopf ist. Und wenn, also ich gender eh, weil mir das wichtig ist, also ich finde, das muss jeder auch, jede Person selber wissen. Aber ich versuche das und dementsprechend auch bei Prompts, aber auch mit dem Gedanken, dass es vielleicht wichtig ist. Was würdest du dazu noch sagen? Das finde ich jetzt irgendwie auch noch spannend.
Ich glaube, das ist keine super kurze Antwort, wenn das okay ist.
Ja, das ist okay.
Weil das ist so ein bisschen, muss ich jetzt so eine größere Box aufmachen.
Ja.
Weil wie werden KI-Modelle trainiert?
Mhm.
Also wir haben quasi so unterschiedliche Mechanismen. Wir nennen das dann quasi am Anfang erstmal so Self-Supervised Learning. Da kriegt dann die KI ganz viele Texte und Dokumente und so weiter und so fort. Und darauf kann sie quasi mit bestimmten Mechanismen dann sich selber drauf trainieren, um diese Zusammenhänge besser zu verstehen. Mhm. Verstehen in Anführungszeichen, das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsmaschine.
Ja.
Das ist ein statistisches Modell, wo dann über sogenannte Backpropagation einfach ein Bestwert approximiert wird. Also extrem viel Mathematik eigentlich nur. Und danach gibt es Supervised Learning. Da gibt es dann auch noch zum Teil so Modelllernen anhand von auch menschlicher Oversight.
Mhm.
Und das dritte ist sogenanntes Reinforcement Learning. Also da gibt man dann auch Rückmeldung an die KI. Manchmal gibt das ja auch, manchmal ploppt das ja so auf, wie zufrieden sind sie mit irgendwie diesem Chatverlauf oder so, und dann stimmt man ab.
Ja.
Und so ist es natürlich schon so, dass die KI quasi trainiert wird dann auf echten Feedback-Daten. Mhm. Und ich meine, bei uns im Unternehmenskontext ist es allerdings so, dass wir auch aus dem Grund, aus Datenschutzgründen, dass die KI-Hersteller nicht auf den Daten trainieren dürfen, die wir da reingeben. Mhm. Also wenn ich jetzt kostenfrei ChatGPT verwende und dieses Feature nicht ausmache, dann kann es sein, dass auf meinen Daten trainiert wird. Ja. Aber das ist dann vor allem wichtig für zukünftige Modelle, weil die Daten werden gesammelt. In Real-Time wird da nichts trainiert. Mhm. Dann gibt es jetzt aber den anderen Punkt, den du richtig genannt hast. Wenn ich mit KI schreibe und zum Beispiel gendere oder halt freundlich schreibe oder wenn ich bestimmte Sprachmuster verwende, dann ist natürlich die KI in einer gewissen Weise, auch wieder auf Basis dieser Wahrscheinlichkeitsmodelle, darauf trainiert, das User-Engagement hochzuhalten und spricht so mit mir, wie sie das Gefühl, wieder in Anführungszeichen, hat, ich das gut finde. Mhm. Und wenn natürlich jetzt ich gendere, dann wird die KI wahrscheinlich auch gendern, weil die das Gefühl hat, ah, okay, es ist wohl dem Nutzer irgendwie wichtig.
Ja.
Und das entscheidet sie nicht, sondern es ist einfach auf Basis von Wahrscheinlichkeitsmodellen.
Ah, okay.
Und dieses Thema Patriarchat ist ein super wichtiges Thema, weil natürlich in diesem am Anfang genannten Trainingsprozess, wo einfach erstmal, wie gesagt, self-supervised, supervised und dann Reinforcement Learning, wo die KI so ganz viele Daten irgendwie analysiert und Sinn daraus herstellt, so semantischen Sinn.
Ja.
Das sind natürlich Daten, die sind out there. Die sind vor allem im Internet. Ich meine, es gab ja auch mal so eine schöne Umfrage, dass, glaube ich, eines der ersten GPT-Modelle zu 20% auf Reddit trainiert wurde oder so. Weil einfach, das sind halt frei verfügbare Daten, die die KI-Modelle haben. Und natürlich gibt es da ganz viel rassistischen, sexistischen, anderweitig diskriminierenden Content. Ja. Und die KI kann ja nicht unterscheiden, ob das jetzt irgendwie
diskriminierend
ist. Ob wir, genau, also die hat ja keine Wertung, sondern sie lernt halt einfach die Muster.
Ja.
Und so kann es halt eben passieren. Ich meine, man kann das dann im Nachgang versuchen, der wie so auszutreiben.
Ah, ja,
das macht meistens die KI-Modelle aber schlechter.
Ja.
Das heißt, man muss auch immer als Programmierer aufpassen. Aber man überträgt natürlich Biases und Verzerrungen, die halt überall im Internet sind, weil wir Menschen diese halt einfach mit uns rumtragen, trägt die halt in diese KI-Modelle. Und häufig muss man die dann im Nachhinein irgendwie versuchen auszutreiben. Und es ist wahnsinnig schwierig und es klappt eigentlich nie so zu 100%. Mhm. Und das ist eigentlich so die große Gefahr.
Okay.
Wenn wir quasi, aber wenn wir quasi damit reden, ist das gerade im Unternehmenskontext, wird das sowieso nicht, sage ich mal in Anführungszeichen, als Trainingsdaten verwendet.
Ja. Okay, aber das fand ich jetzt nochmal spannend. Also das heißt, wir können, ein kleiner Exkurs, aber ist ja auch wichtig. Also wir wollen ja auch darüber reden, was ist irgendwie spannend und auch ein bisschen tiefer gehen. Also klar, wir haben jetzt auch ein bisschen was zum Einstieg gemacht. Aber auch das sind ja vielleicht Fragen und ich als Laie, die ich hier so reinschleudere. wir haben noch eine letzte Frage, die ich muss jetzt nachholen nach meinem Einwurf hier. Ein Prompt-Tipp, den jeder kennen sollte.
So viel Kontext wie möglich.
Okay.
Also Kontext ist King.
Kontext, Kontext, Kontext. Ja, mega. Vielen Dank. Und ja, vor allen Dingen dir für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Auch, dass ich dir jetzt einfach mal meine Überraschungsfragen hier reinwerfen durfte. Und ja, du da super souverän und mit ganz viel Expertise darauf geantwortet hast.
Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht ganz viele Mails, wo ich überall falsch lag. Aber das dürft ihr mir auch gerne schreiben. Freundliche, konstruktive Kritik ist immer willkommen.
Okay, ja super. Dann, wir schneiden das natürlich auch raus. Nein, Spaß. ich habe irgendwie so ein bisschen mitgenommen, das, was du jetzt auch als letztes gesagt hast, also Kontext, 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 aber auch es einfach auszuprobieren, versuchen, just do it, ne, wie es so oft auch bei anderen Themen ist, einfach mal machen und dass das auch was ist für, die vielleicht nicht so ganz so digital unterwegs sind, weil du ja auch gerade gesagt hast, du lebst sehr analog. Ich würde das auch von mir sagen, aber trotzdem mache ich dahingehend viel, weil es super interessant ist, weil das die Zukunft noch sehr bestimmen wird. Und ich glaube, dass für alle wichtig ist, damit einzusteigen und dass man da viel Spaß mit haben kann.
Genau, und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach oder kommt zu unseren Community-Events, zu unseren Formaten. Also wir freuen uns über jeden Teilnehmenden und jede Teilnehmende.
Super, vielen Dank. Das war eine Folge Club Maite bei Kurz und Schmerzlos. Redaktion Maite König, Produktion und Postproduktion Samuel Zink.